Heute ist Donnerstag, der 25. April und in das Logbuch unseres...
Bitte?
Also,
Januar.
Stimmt. Oh Mann, da war ich mal der Zeit, da war ich ja weit
ja,
voraus.
Ja, weil es so warm hier ist.
Nee.
Wolltest du schon, dass der Osterhase kommt, wa?
Ich habe keine Lust, nochmal neu anzufangen.
Musst du ja auch nicht.
Doch, man sollte neu anfangen. Das ist ein scheiß Start in die Sendung. Ich habe einfach keinen Bock.
Sag jetzt deinen Logbucheintrag. Los geht's.
Es ist Donnerstag, der 25. Januar. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich, was dem einen sein Schnitzel ist, ist der anderen ihr Oscar.
Ab 17. Tägliche Feierabend-Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag.
Also jetzt nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht aufgrund des Anfangs. Also ich bin top motiviert für diese Sendung, aber ich habe manchmal wirklich Probleme, nochmal zurückzugehen. Vielleicht kennt das der eine oder andere auch.
Du gehst eigentlich nie zurück. Also selbst wenn du deinen Laptop vergessen hast und zur Arbeit fährst und du stellst es unterm Carport fest, 10 Meter vom Laptop weg, würdest du nicht zurückgehen.
Was ist das für eine Krankheit? Also mir ist das erste Mal aufgefallen, als wir da in der isländischen im 5. Stock gewohnt haben. Und da hättest du mir, wenn ich meine Beinprothese vergessen hätte, wäre ich einbeinig in die Arbeit gehüpft. Aber ich wäre nicht mit dem Treppenlifter wieder
hochgekommen. Du gehst ja auch nicht für Geld zurück oder sowas. Ich glaube, du würdest immer zurückgehen für einen Basketball. Das habe ich auch schon erlebt.
Für einen Basketball?
Ja.
Wenn ich den irgendwo liegen lasse?
Ja.
Schön, dass du sagst. Ich habe ist auch scheißegal, Bühlerstraße, gibt es sowas? Nee.
Ist wirklich scheißegal.
Es ist mehr als, mein Gott, wir haben eine laxe Haltung heute zu allen Themen. Also wir haben gegen Türkenspor gespielt am Sonntag und ich habe meinen Basketball in der Halle liegen lassen. Und ich bin nicht zurückgegangen.
Hast du es aber gemerkt?
Ja, ich habe es gemerkt, bin nicht zurückgegangen, aber ich mag diesen Basketball auch nicht. Das ist irgendein Scheißball, ich mag den nicht. Kann nicht ausstehen, mochte ihn von Anfang an nicht. Manche Bälle mag man von Anfang an, andere hasst man von der ersten Sekunde an. Den du mir zum Beispiel mal zum Geburtstag geschenkt hast, den habe ich geliebt vom Anfang an. Hat ihm aber auch nichts gebracht, war auch weg. So, also der heutige Logbucheintrag.
Schnitzel und Oscar. Also Oscar, genau, die Oscar-Nominierungen wurden ja gestern bekannt gegeben.
Also, was dem einen sein Schnitzel ist, ist der anderen ihr Oscar. Folgendes, Fritzl sollte ja freigelassen werden. Fritzl, das Monster.
Ja, hat er sehr gehofft. Hat er gesagt, ich muss ja doch nicht mehr drin sein.
Entschuldigung, dass ich einfach nur Fritzl gesagt habe, ohne das Monster. Da muss man dazu sagen, das Monster Fritzl oder Fritzl das Monster. Also Fritzl das Monster, gab es gestern sowas wie eine Haftprüfung, ich glaube einen Haftprüfungstermin. Und es stand ja in den Gazetten, dass er möglicherweise freigelassen wird, dieses Monster. Dem war dann aber doch nicht so. Es gibt aber eine Hafterleichterung, könnte man sagen. Und zwar kommt er einfach aus dieser Spezialballerballerhaft in die Haft für ganz normale Typis. Ne?
Mhm.
Und das bedeutet, er hat keinen Kontakt mehr zum Gulaschmonster, der Gulaschmörder.
Der ihn immer bekocht hat und ihm Schnitzel gemacht hat.
Der Gulaschmörder, der eine Frau umgebracht hat und aus der Frau Gulasch gemacht hat. Und bevor er das Gulasch essen konnte, haben sie ihn leider festgenommen. Was heißt leider? Also, naja, aus seiner Perspektive.
Boah, es ist so unerfreulich, okay.
Naja.
Also der bleibt da und macht Schnitzel?
Der Gulaschmörder bleibt in dem Spezialvollzug und der Fritzl kommt jetzt
Monster.
Fritzl Monster kommt in das Normale. So. Und das heißt, Fritzl kriegt keinen Schnitzel mehr und Margot Robbie bekommt keinen Oscar. Deswegen. Und dazu habe ich einen kleinen Ton zugespielt bekommen. TikTok-Ton. Los, wir hören mal rein.
Wie witzig ist es eigentlich, dass der erfolgreichste Film des Jahres, so halb zu den Oscars nominiert worden ist. Wieder natürlich über Barbie. Ist ja auch nicht so, als ob der Film keine Nominierung bekommen hat. Aber 8 Stück. Nur die Frau, die den Film gemacht hat, wurde nicht nominiert. Während der Film darum geht, dass Frauen oft einfach nicht gesehen werden oder übergangen werden und nicht ernst genommen werden. Regisseurin des Films, erfolgreichsten Film des Jahres, wurde nicht nominiert. Das Witzigste daran, witzig meine ich traurig, einfach nur, damit ich nicht drüber weinen muss und lieber lache, ist, dass die Quintessenz des Filmes jetzt gerade passiert ist. Ken, aka Ryan Gosling, wurde nämlich für den Oscar nominiert und Barbie, aka Margot Robbie, nicht.
Was ist jetzt also der Tenor, diese Aussage, der Tenor ist, es ist doch geradezu lächerlich, dass wenn es einen Film gibt, in dem die Gleichbehandlung von Mann und Frau thematisiert wird, die Hauptdarstellerin keine Oscar-Nominierung bekommt, der Hauptdarsteller, in dem Fall übrigens Nebendarsteller Ryan Gosling, eine Nominierung bekommt.
Er hat aber wirklich toll gespielt, muss ich jetzt echt mal sagen. Also ich habe wirklich mich totgelacht über ihn, war eine schöne Rolle. Ja. Und ich finde, Margot Robbie hat, also ich kann mir vorstellen, auch bei Ryan Gosling, dass es bessere Rollen dieses Jahr gab, die für einen Oscar nominiert werden. Und nur aus Prinzip jemanden zu nominieren, finde ich dann auch komisch. Denn er ist ja als bester Film nominiert. Können sich ja alle schon mal freuen. Dann bestes adaptiertes Drehbuch, also für die Regisseurin.
Ja, das ist ja der nächste Skandal oder der nächste gefühlte Skandal, dass auch die Regisseurin nicht nominiert ist. Die ist aber, wie gesagt, und das wurde hier bei Was Tara sagt, auch mal so ein bisschen unter den Tisch gefallen, gelassen, dass Greta Gerwig heißt, oder? Mhm. Dass die fürs beste adaptierte Drehbuch
auch. Aber natürlich hätte sie wahrscheinlich auch gerne den für Regie bekommen. Da kennst du dich besser aus als ich. Also man möchte wahrscheinlich eher die beste Regisseurin sein,
klar,
als die, die das beste Drehbuch geschrieben
möchte,
hat.
Möchte, möchte, schnöchte.
Und es war der erfolgreichste Film des Jahres.
Aber wenn man nochmal bei Margot Robbie kurz bleibt und bei Ryan Gosling, also es wird ja eine Schauspielleistung auch ausgezeichnet. Und wenn Margot Robbie Barbie spielt und dann einfach in einem Film Barbie ist, dann müsste, da könnte man doch schon mal so ein, wie soll man sagen, da könnte einem ja schon mal die Idee kommen, dass das möglicherweise nicht die schwerste Rolle ihres Lebens war. Oder? Nur so als Denkanstoß. Aber das Ganze hat
es. Na gut, könnte man bei Ken jetzt eigentlich auch denken, dass es nicht seine schwerste Rolle war.
Bei Ryan Gosling.
Dass Ken die schwerste Rolle für ihn war, na dann, chapeau.
Ryan Gosling. Der große Ryan Gosling,
ja, der wird auch andere sein.
Ryan Gosling, der bisher immer nur Psychopathen gespielt hat. Ja, nee, ist so. Also, das Ganze hat jetzt aber noch eine weitere Dimension bekommen, weil unter anderem auch eine weitere Frau nominiert wurde, und zwar die Nebendarstellerin Farrah America oder America
Farrah? America Farrah.
America Farrah, klar, natürlich, America ist der Vorname.
Wer sonst?
Also, America Farrah wurde auch nominiert und aufgrund dessen wird jetzt so Menschen wie, was Tara sagt, White Feminism vorgeworfen. Ja, was ist das denn jetzt schon wieder? White Feminism, sagt dir der Begriff was?
Ja, natürlich. Das bedeutet jetzt, dass die sagen, okay, die kümmert sich nur um Margot Robbie, aber da ist ja eine Frau nominiert. Das ist ja eine feine Sache, nämlich als beste Nebendarstellerin und die spielt keine Rolle.
Also nochmal, um White Feminism erstmal zu erklären. Wenn zum Beispiel eine weiße Frau sagt, ich möchte genauso viel Geld bekommen wie mein weißer Kollege, dann sagt man, liebe weiße Frau, das ist White Feminism, denn es gibt schwarze Frauen, die haben gar keinen Job. So. Und in dem Fall jetzt würde man also sagen, wenn du behauptest, Margot Robbie hat keine Oscar-Nominierung bekommen, keine Frau hat in dem Film eine Oscar-Nominierung bekommen, aber eine schwarze Frau hat eine Oscar-Nominierung bekommen tatsächlich, dann ist der Vorwurf, du siehst diese schwarze Frau nicht und siehst es nur aus der Brille der weißen
aber
Frau.
Aber sie sieht ja auch nicht die das beste Drehbuch bekommen hat, die Greta.
Sieht sie auch nicht, aber was ich hier nur gerade irgendwie zusammentragen will, ich finde, das sind alles wunderbare Denksportaufgaben. Ich finde auch dieser Beitrag von Was Tara sagt, ich finde den eigentlich gut, wenn man sagt, das ist doch witzig, ein Barbie-Film und Barbie wird nicht nominiert, aber Ken.
Also einfach ja,
so, das ist so kurz zusammengefasst, das ist doch witzig. Aber mehr ist es halt irgendwie auch nicht. Und dann kann man sich weitere Gedanken drüber machen und auch alles irgendwie benennen und Namen geben, wie zum Beispiel White Feminism. Ist ja auch witzig, kann man ja so sagen. Wobei White Feminism für mich zum Beispiel der Kern, im Kern Whataboutism ist. Weil Whataboutism wiederum bedeutet ja, alles immer miteinander in Verbindung zu bringen, so nach dem Motto, was regt ihr euch denn hier darüber auf, dass es keine Frauenparkplätze gibt, irgendwo im Gazastreifen benutzen Frauen alte Zelte als Tampons. Das wäre wiederum jetzt Whataboutism und White Feminism ist eigentlich Whataboutism und so weiter und so fort. Mir macht es wahnsinnig Spaß, mir all diese Theorien anzuhören, mich da reinzudenken, was mir aber heute nochmal sehr klar geworden ist, warum nicht mit Spaß und Freude. So wie so ein Schachrätsel.
Ja,
und nicht also, mehr, nicht weniger. Ohne
ja,
sich moralisch
auch,
die ganze Zeit zu...
Es ist ja auch tatsächlich dann interessant, stimmt es wirklich? Weil ich habe mir das Video auch angeguckt von Was Tara sagt, so nebenbei. Und erstmal habe ich gedacht, ist ja witzig. Und habe mir dann aber auch nicht weiter angeguckt, wie viele sind wirklich nominiert. Dann glaubt man auch erstmal das. Ach so, und jetzt erfahre ich, das hat sie weggelassen, das findet nicht statt. Und dann ist man halt wieder selber gefragt, ne? Nicht direkt sich darauf so reinzustürzen.
So, jetzt haben wir ein richtiges Frauenthema. Es gibt ein Luxus-U-Boot.
Herrlich, wie
endlich.
Teuer ist es? Wie viel PS hat es?
1,85.
Hat es ein Lenkrad?
1,85 Milliarden Euro wird es mal kosten, wenn es soweit ist. Es ist ausgelegt für 20 Passagiere. Diese 20 Passagiere werden
betreut. Stimmt, die braucht man nicht gendern. Hä? Die braucht man wirklich nicht gendern. Da werden sich nur Männer wieder reinhauen.
Also PassagierInnen?
Ja.
20 PassagierInnen und 40 CrewmitgliederInnen.
40? Ja,
20 PassagierInnen werden bedient von 40 CrewmitgliederInnen. So, es gibt 36 Plätze im Speisesaal, also ein großer Speisesaal. Natürlich Quatsch, wenn man 20 PassagierInnen hat.
Und ey, Wahnsinn, ich habe jetzt so ein kleines U-Boot gerade vor mir. Das ist so ein, wie so ein Kreuzfahrt-U-Boot oder wie?
Ein kleines U-Boot für 1,85 Milliarden, du bist ja witzig. Das Ding ist 165 Meter lang, es ist bestückt mit einem Heimkino.
Ja.
Einen richtigen Kinosaal eigentlich. Es gibt eine Sauna, ein Fitnesscenter natürlich. Das weiß ich nicht. Es kann 2 Wochen tauchen. 2 Wochen. Es kann 240 Meter tief tauchen und es kann 2 Wochen am Stück tauchen.
Also erstmal finde ich U-Boote unglaublich gruselig, aber wenn ich mir vorstelle, ich wollte schon immer mal im Great Barrier Reef tauchen und ich habe aber keinen Bock mehr so
Flossen zu kaufen.
Hier so mir das anzuziehen. Ne? Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dabei irgendwie einen Schnitzel esse und dann da durch die bunten Fische tauche und die Korallen dabei kaputt mache, finde ich schon schön.
Also weißt du, diese Reichen, die sind ja manchmal ein bisschen bescheuert. Ne? Würde mich nicht wundern, wenn dieses 1,85 Milliarden U-Boot nicht ein einziges Guckloch hat.
Ja, dass sie das stimmt. Dass sie
einfach zu doof sind.
Aber eine Terrasse rangebaut, wo man sich denkt, die Terrasse, die kann auch Kinder nutzen, Mensch.
Oder ein Beachvolleyballfeld noch. Naja, also das ganze U-Boot hat noch 2 weitere Mini-U-Boote. Das finde ich süß. Das finde ich irgendwie so
süß.
Für
die Kids vielleicht?
Ja, nee, aber überhaupt auch so das große Mutter-U-Boot. Und dann sind so 2 kleine Mini-U-Boote drin. Und wenn die 2 Mini-U-Boote dann zur Schule kommen oder irgendwann mal dann ausziehen, dann ist das Mutter-U-Boot ist richtig traurig. Und oder ist es vielleicht auch ein Vater-U-Boot, ne? Und ist dann so traurig. So, wollt ihr denn jetzt wirklich im Ausland studieren? Bleibt doch da, Mini-U-Boot und so.
Oh, ist ja wirklich süß. Und dann gibt es da so einen Kapitän, ich war ja auf der AIDA schon unterwegs, der dann immer morgens, moin, moin. Und dann sagt er dir, was ihr jetzt seht, nämlich wieder nichts. Das Wasser ist heute leider trüb, wir sehen gar nichts.
Ja, das ist wieder ein klassischer Denkfehler. Das waren deine Erlebnisse in der Rumpelklasse der AIDA. Auch das wird natürlich auf dem 1,85 Milliarden U-Boot
ein
bisschen anders laufen. Wie ich finde, ein sexy Frauenthema gewesen und genau da machen wir jetzt weiter. Und ich würde, und die Rubrik, die jetzt folgt, gerne mit einem sophisticated Gedanken einleiten.
Gerne.
Letzten Donnerstag nach unserem Sexy Thursday habe ich mal darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn man von Sexualität noch nie etwas gehört hat, auch noch nie Sex hatte, mit dem
als
ganzen
Erwachsener?
Thema noch nie konfrontiert wurde. Ist total wurscht.
Naja, als Kind hat man ja eine Weile davon nichts gehört.
Darf ich jetzt mal den Satz zu Ende bringen?
Absolut.
Und all sein Wissen nur von uns hätte.
Von uns beiden?
Alles, was man über Sexualität weiß, nur aufgrund des Sexy Thursdays wüsste. Ich glaube,
da wüsste man viel mehr als manche, die mit Sexualität groß geworden sind.
Ich glaube, man hätte einen sehr speziellen Bezug. Also man würde zum Beispiel nie auf sowas wie eine Missionarstellung kommen oder auf einen Quickie oder einfach so diese deutschen 90 Sekunden oder so. Nein, man würde sich hinsetzen, sich gegenseitig die Genitalien mappen, vermessen, sich dann Analstöpsel reinschieben und so weiter und so fort, ins Freie rausgehen, mit Drogen oder einen Flieger nehmen, sich in ein Flugzeug verlieben, wie am vergangenen Donnerstag die junge Frau, die sich in eine Boeing, nee, aber nicht verliebt, sie liebt die Boeing.
Sie liebt die Boeing, ja.
Also so ganz normale Dinge kämen dann eigentlich nicht in Frage. Und auch heute haben wir ein sehr spezielles Interview, nämlich mit einem Mann, der uns direkt zu 2 Themen Rede und Antwort geben wird. Er heißt Roland Hiering. Hallo Roland.
Ja, hallo, grüß euch.
Ab 17. Sexy.
Roland, zum Ersten hast du Deutschlands erstes Nacktstudio eröffnet, in der Nähe von München.
Nackt-Yoga-Studio.
Habe ich Nacktstudio gesagt? Was würde man da denn machen?
Ja, beim Nacktstudio, naja. Gehen wir heute ins Nacktstudio.
Sorry.
Können wir machen, aber ich habe keine Ahnung, was man da tut. Na, wahrscheinlich sich vorher ausziehen.
Okay. Ja, Nackt-Yoga-Studio.
Naja, also genau, Roland, wir haben dich angefragt wegen diesem Nackt-Yoga-Studio. Und es ist ja schon so, dass manchmal Interviews einfach die verlieren Aktualität aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht was, du möchtest mit dem Verteidigungsminister sprechen, aber der Krieg, um den es geht, der ist inzwischen schon vorbei und so. In deinem Fall ist es so, dieses Nackt-Yoga-Studio gibt es nicht mehr. Aber in dem Nackt-Yoga-Studio, wegen dem wir dich angefragt haben zum Interview, ist jetzt ein Enthaarungsstudio.
Ein Laserhaar-Entfernungsstudio.
Ja, ganz genau. Also das Nackt-Yoga-Studio gibt es schon noch. Es gibt nur die Nackt-Yoga-Gruppe nicht mehr so, wie es vor der Pandemie gab.
Also was jetzt? Es gibt noch Nackt-Yoga, aber ohne Nackt-Yoga?
Ja, nur noch so Einzelstunden, Privatstunden. Oh. Aber wir machen keine Gruppe mehr.
Aber das heißt ja, dass du als Unternehmer eigentlich die Disziplin relativ klar gewechselt hast. Das Einzige, was im Prinzip das verbindende Glied ist, ist, dass der Kunde nackt ist.
Das kann man genauso sagen.
Ja, also wenn du dir die Achseln lasern lässt, musst du dich nicht komplett entkleiden.
Ja, ich sag mal so, die Bikini-Zone, die liegt schon ganz weit vorne bei den Ladies. Ja.
Ich würde sagen, dass wir jetzt beide Themenkreise beackern und du darfst dich jetzt entscheiden, möchtest du lieber zum Nackt-Yoga fragen?
Nackt-Yoga. Nackt-Yoga.
Ja, klar, zum Nackt-Yoga hätte ich auch gerne gefragt. Also ich muss jetzt das Enthaarungsthema.
Ach, jeder eins.
Ja, du darfst dann immer eine Nackt-Yoga-Frage stellen und ich stelle eine Enthaarungsfrage. Aber ich fände es ehrlich gesagt besser, wenn wir losen würden, weil natürlich möchten wir beide Nackt-Yoga haben.
Ach so, nee, Lasern interessiert mich auch total.
Machst du Lasern lieber?
Ja, mir ist es wirklich egal.
Okay, dann fange ich an mit Nackt-Yoga. Gibt es irgendwelche Yoga-Übungen, zum Beispiel der herabschauende Hund, die man bei einer Nackt-Yoga-Gruppe dann vielleicht auslässt?
Nee, es gibt überhaupt keine Stellungen, die ausgelassen werden. Man muss, denke ich, erstmal überwinden, dass bei vielen läuft ja das Kopfkino an, wenn die den Begriff Nackt-Yoga hören. Mhm. Aber es hat weniger voyeuristische Aspekte, als man denkt. Weil man ist eine Stunde mit seinem eigenen Körper so beschäftigt, dass man sehr, sehr wenig zum Schauen kommt, was die anderen so machen.
Das ist ja genau das Problem. Ich bin ja schon so mit den Übungen beschäftigt. Wenn ich jetzt noch dazu meinem Vordermann quasi durch die Puppe bis auf die Mandeln glotzen kann und bei dem herabschauenden Hund ist es ja so.
Würdest du ja nicht. Du musst ja beim herabschauenden Hund bist du ja selber mit dem Kopf unten. Was natürlich blöd ist, das kenne ich auch vom Yoga, dass ich manche Übungen nicht mehr richtig weiß. Dann muss ich kurz nach vorne gucken zur Yogalehrerin und dann würdest du ins Poloch von dem Nächsten gucken.
Hm. Gut, deine Frage bitte.
Ja, meine erste Frage beim Lasern ist klassisch, ob es weh tut, weil ich war mal beim Waxing und das war schlimmer als ein Kind zu kriegen.
Ja, das kann man nicht vergleichen. Waxing, da reißt du ja die Haare raus und es ist ja beim Lasern ganz anders. Wir erwärmen ja die Haare nur ein bisschen und das macht so ein leichtes Ziepen, so ungefähr so, wie wenn du dir mit der Pinzette so eine Augenbraue zupfst, sogar etwas weniger.
Roland, hier kommt meine zweite Nackt-Yoga-Frage. Riecht es in einem Nackt-Yoga-Studio anders als in einem Yoga-Studio?
Nee, ganz, ganz normal. Wir räuchern ja auch immer ein bisschen mit Räucherstäbchen und es ist sehr angenehm.
Und bei diesen Lasern, da müssen die Haare vorher rasiert werden oder kann man da mit bestimmt 1 Zentimeter langen Haaren hinkommen?
Nein, du kommst rasiert immer zur Behandlung, weil wir natürlich genau an der Epidermis, da wo das Haar rauskommt, ansetzen möchten, um die größtmögliche Energie dann nach unten zur Wurzel zu bringen, weil wir müssen die für ein paar Millisekunden auf 70 Grad erwärmen.
Katrin, wir dürfen jetzt noch jeweils eine Frage im Gebiet des anderen stellen.
Okay.
So sieht es die Regularien vor.
Ja.
Ich darf jetzt also noch eine Enthaarungsfrage stellen. Gibt es sowas wie ein Muschi-Fiffi?
Wie ein Muschi was?
Fiffi, also ein Toupet. Toupet für, also, ja.
Ja, den gibt es. Aber wenn bei uns Frauen die Bikinizone enttarnen lassen, dann sagen wir ihnen vorher, dass man durchaus auch einen kleinen Streifen stehen lassen kann. Kann man mit einem Pflaster abdecken. Mhm. Weil sollte sich die Frisurenmode mal wieder ändern, dann hat man dann auch eine Option.
Aber für was gibt es dann diesen, ich dachte immer, das ist ein urbanes Märchen, aber für was gibt es dann diesen sogenannten Muschi-Fiffi?
Was hat das eigentlich mit dem Sexy Thursday hier alles zu tun?
Ja, es gibt schon so kleine aufklebbare Toupets, eben für alle die enthaart sind. Und die haben nun mal keine Haare mehr. Irgendwann haben sie vielleicht Bock drauf, doch mal wieder einen kleinen Streifen zu haben. Aber es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, die Intimzone zu verschönern. Temporäre Tattoos zum Beispiel.
Piercing hatten wir auch schon hier als Sexy Thursday, ja. Genau. Sind die Nackt-Yoga-Gruppen eigentlich gemischt gewesen? Und das war dann der Knackpunkt, dass es vorbei war?
Nein, das war nicht der Knackpunkt, sondern die Pandemie war der Knackpunkt. Unsere Yoga-Lehrerinnen waren dann weg, die sind dann pandemiebedingt dann weggefallen und dann haben wir uns entschlossen, die Gruppe nicht mehr weiterzuführen.
Für mich ist dieses System des Doppelinterviews zu zwei Themen von zwei sich so Bombe verstehenden Moderatoren jetzt schon, also wirklich Grimme-Preis verdächtig. Wer sich jetzt, wie heißt denn das Enthaarungsstudio, Roland, dass man da vielleicht noch ein bisschen Werbung machen kann?
Das ist der H-Terminator.
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 Also.
Nee, das hat sich als Fotoshooting ergeben, weil ich stand da mit meiner Laserschutzbrille und mit dem Laser in der Hand und dann sage ich zur Fotografin, jetzt sehe ich aus wie der Terminator. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist das ja ein guter Name, weil das ist ja genau das, was wir machen, Haare terminieren.
Ja. Haare terminieren.
Daher kam dann der H-Terminator.
Und wer dann wirklich die Termine macht, das ist dann der H-Terminator. Wir haben gesprochen mit Roland Hiering, der eigentlich, also du, ne, man muss auch mal dazu sagen, du warst lange Zeit in L.A., bist dann zurück nach Deutschland gekommen.
Das sieht man ja auch, hast einfach Visionen.
Ja genau, hatte dann erstmal die Idee mit dem Nackt-Yoga-Studio, pandemiebedingt, die Wupper runtergegangen und jetzt war dann der H-Terminator geboren. Vielen Dank, mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Ja gerne, euch auch, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Gut, im Sinne von schlecht. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Sex-Sache mit diesem Interview wirklich nach vorne pedern konnten, aber der Wille zählt. Wir müssen jetzt hier eine Kleinigkeit klären und ich bitte Hanna ins Studio.
Hallo.
Hallo.
Hallo Hanna, also ganz kurz zusammengefasst, was war passiert? Wir haben einen neuen Kollegen, Leon. Leon ist Techniker, trotzdem aufgrund meines Großmutes haben wir ihn ans Mikro gelassen, weil er ja auch einen sympathischen und aufgeregten Eindruck hinterlassen hat. Am Montag hat er also das erste Mal über den Dschungel referiert, schon am Dienstag.
Richtig gut.
Schon am Dienstag hat er einen eigenen Jingle, hat er wahrscheinlich auch für sich selber gebastelt. Leon live, den hören wir uns jetzt mal an.
Leon!
Leon.
Ja, normalerweise spricht ja Hanna unsere Jingle, das war aber Laura. Und
naja, Hanna war ja krank.
Genau. Hanna war krank. Und Leon ist zu Laura gegangen und hat gesagt, du Mensch, ist ja schade, dass Hanna heute krank ist, sie hat ja die Scheißerei.
Wenn die Hilfe brauchen, da
aber
on air.
Könntest du mir bitte einsprechen für meinen Jingle, für meine Rubrik?
So. Ja, für Leon live.
Hanna, wie gesagt, hatte ganz schlimm Magen-Darm, hört dann abends im Podcast und auf einmal trifft sie die Wahrheit wie eine Dampframe voll in die Fresse. Hanna, was war dein Verdacht?
Ja, ich habe mich dann einfach wieder dran erinnert, wie das denn dazu kam, dass ich krank war. Und das war, weil Leon mir am Montag ein wohl schlechtes Essen aufgezwungen hat.
Ja, er hat dich im Endeffekt überredet, mit ihm Parteiessen zu gehen, in seinen Lieblingsparteiladen und danach fing bei dir das Malheur an.
Genau.
Und wir haben uns dann...
Nee, die haben das bei Bummens gegessen, die haben es dahin bestellt.
Ja, danke Katrin.
Naja, ist schon wichtig, weil ich will ja bei der Wahrheit bleiben.
Naja, also gut. Und deswegen sind wir jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass Leon, der wie gesagt immer so einen netten Eindruck gemacht hat, dass das ein ganz mieses Arschloch ist und mit den Parteileuten unter einer Decke steckt, um quasi an deinem Stuhl zu sägen, weil du ja eigentlich hier immer die On-Air-Personality warst. Also er wollte klassisch deinen Sidekick-Job bekommen. Mhm. Und deswegen haben wir dich gestern in den Parteiladen geschickt mit einem Kuvert. Und wie gesagt, das Ziel war es herauszufinden, ob Leon die vielleicht sogar dafür bezahlt, dass sie Kolleginnen mit Partei vergiften. Und was ist passiert?
Ja, das können wir uns mal anhören. Ich habe da einfach mal draufgehalten.
Ach.
Und hab da was mitgebracht für euch.
Ich habe eine Frage, ist Ihr Chef da? Chef nicht da? Dann wollte ich mal fragen, kennen Sie einen Leon? Hat hier ein Leon am Montag Partei bestellt? Wissen Sie das?
Leon? Ich weiß nicht, weil Sie haben viele Kunden.
Naja, das kann sein, dass der da ein bisschen was mit der Bestellung gemacht hat, der Leon. Aber ist Ihnen jetzt noch nicht öfter passiert mit einem Leon irgendwie? Nee.
Was hat er bekommen?
Zweimal Partei. Mhm. Ja. Können Sie sich nicht erinnern?
Was hat was passiert oder schlimm? Oder?
Nee, nicht schlimm. Nicht schlimm. Nein, nicht schlimm. Auf gar keinen Fall schlimm.
Er kommt immer Montag, oder?
Genau, der kommt immer montags. Dann
hat er immer Partei bestellt?
Genau, der bestellt immer Partei. Ja.
Immer wenn er kommt, ich frag, wie heißt du?
Ah, ja. Aber wirklich, also keine, es ist jetzt wirklich nichts Schlimmes. Es war nur ein bisschen. Ja, genau. Ne?
Wie heißt sie?
Ich heiße Hanna.
Hanna.
Genau, wenn er kommt, dann sag einfach Grüße von Hanna. Das reicht schon. Okay, schönen Abend noch. Tschüss.
Hast du ihr was gegeben, oder?
Hey, du solltest doch diesen Umschlag mit den 100 Euro da hinlegen für Leon.
Ja, ich hatte den dabei, aber es tat mir dann auch ein bisschen leid. Also es war dann recht schnell ersichtlich, dass sie den Leon nicht kennen. Und dann habe ich die Aktion abgebrochen.
Ach, du hast die abgebrochen, ja, weil es dir leid tat.
Weil die dachten, weil man hat
Kann
den angesehen.
Kann es vielleicht sein, dass du während der Aktion gemerkt hast, auf was für einem dünnen Eis du unterwegs bist?
Naja, also sie haben dann noch gefragt, ne, der Leon, ist der Deutscher, ist der ein Junge und das
ja,
hat ja alles...
Ja, die kannten Leon nicht, die hatten überhaupt keine Ahnung. Und den einzigen Beweis, den du hättest erbringen können, den hast du verweigert. Und zwar, weil du wusstest, dass nichts passieren würde. Und jetzt frage ich dich mal, Hanna.
Oh oh.
Wie wichtig ist dir das denn, hier am Mikro stattzufinden?
Ja, wie gesagt, mir liegt die Qualität der Sendung sehr am Herzen.
Mhm. Merkst du selber, ne? Hanna?
Nee, es macht mir natürlich schon Spaß.
Muss man sich fast bei Leon entschuldigen. Wie kann Hanna uns jetzt beweisen, dass sie wirklich Scheißerei hatte, ist die Frage.
Richtig. Ja. Wer
sagt? Ich glaube, Lars, unser Office-Manager, hat mich kotzen hören hier noch im Büro.
Okay. Dann möchte ich spätestens am Montag mit Lars sprechen. Und bis dahin, muss ich sagen, fällt hier gerade eine ganz, ganz, ganz dunkle Wolke auf unser aufstrebendes Talent Hanna.
Ja. Und wir haben jetzt mehrmals Arschloch zu Leon gesagt.
Weil Kollegen Anscheißerei, ne? Das ist nicht. Vielleicht wird da jetzt sogar schon eine Entschuldigung fällig, Hanna. Oder wollen wir noch die Aussage von Lars abwarten?
Also Leon stand hier auch gerade auf einmal schon wieder in der Regie drin und hat irgendwie gesagt, er wäre schon wieder bereit, auch für seine neue Rubrik.
Ich glaub, auch.
Das war wunderbar. Tschüss, Hanna.
Okay.
Leon!
Tag 5 im Dschungel.
Leon.
Hallo.
Hey Leon, du nur eins kurz vorneweg. Ne, ich habe nie an deine Integrität gezweifelt.
Nee. Also das mit dem Arschloch hat so natürlich...
Und selbst wenn du Hanna vergiftet hättest, also...
Ich habe es von Anfang an nicht geglaubt.
Du bist hier für diese Rubrik gesetzt. Leon, was geht ab im Dschungel?
Viel. Das kommt jetzt drauf an, in welche Richtung möchte man da
Cora
schauen.
Cora Schumacher.
Na, die ist ja weg.
Ja, aber trotzdem, auch dazu habe ich noch was zu sagen.
Bitte.
Und zwar hat sie sich jetzt geäußert zu diesen Theorien, zu diesen ganzen Verschwörungstheorien, über die wir ja auch geredet haben. Ist sie jetzt raus, weil die Anwälte da angekommen sind und gesagt haben, nee, so nicht. Sie hat jetzt gesagt, es gäbe gar keine NDA, wie nennt man es jetzt nochmal auf Deutsch?
Naja, also kein Maulkorb.
Genau, Verschwiegenheitsklausel jetzt. Mhm. Gäbe es nicht, sie könnte alles sagen, was sie will.
Darauf spielen die dann an, auf Michael Schumacher zum Beispiel oder wie?
Auf Ralf, auf die Scheidung.
Das ist doch super uninteressant.
Naja, also das Ganze war ja so, man hat gemutmaßt, dass sich die Cora da verplaudert hat im Camp und sich nicht im Griff hatte. Genau. Und dann die Anwälte kamen und gesagt haben, hör mal, du hast hier so eine Verschwiegenheitsklausel, du darfst nichts über Michael sagen, nichts über Corinna sagen, nichts über Ralf sagen. Und wenn du dich nicht im Griff hast, dann komm bitte mal raus.
Genau, und Cora hat ja jetzt auch gesagt, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Corinna. Wir sehen uns zwar nicht oft, aber das ist top.
Telefonieren mehrmals.
Vielleicht wurde da auch jetzt Gehirnwäsche oder ich weiß nicht, was da jetzt mit vorgehaltener Pistole vorm Instagram-Account.
Wie ist es denn jetzt, weiß man denn jetzt, oder wem glauben wir denn jetzt eigentlich? Glauben wir, dass Cora und Olli Pocher Sex hatten oder glauben wir es nicht?
Obwohl, Leon?
Ich gehe davon aus.
Schon, ne?
Ja.
Dass sie Sex hatten.
Die Arme, ey.
Da möchte ich wirklich meinen Gedanken von gestern nochmal aufgreifen, oder war es vorgestern. Wenn Olli Pocher und Cora Schumacher, warum muss ich mich die ganze Zeit so konzentrieren, wahrscheinlich wegen Corinna Schumacher. Wenn Olli Pocher und Cora Schumacher, wenn die Sex hatten, dann ist Cora Schumacher die
Reste... Du sagst jetzt nicht schon wieder das Wort. Ich habe mir den Podcast von gestern angehört, wie gerne du das sagst. Jetzt willst du es schon wieder runterbringen. Wir haben noch gesagt, das ist ätzend.
Nein, aus der Perspektive finde ich es wunderbar. Weil dann ist Cora Schumacher die Restefickerin von Samira Pocher oder Amira. Und das, finde ich, ist ein brillanter Gedanke. Allein für den Gedanken werde ich mir den Grimme-Preis. Ja, das ist Grimme-Preis verdächtig.
Ja.
Weil wir damit Olli Pocher quasi den Spiegel vor Augen halten. Er ist nämlich der Rest, der gefickt wird. Ne? Gefickt, Olli, du Rest. So, jetzt haben wir es mal auf den Punkt gebracht.
Ja. Auf jeden Fall. Und also ich sehe da so eine Succession-mäßige Schumacher-Dynastie im Hintergrund, die aus den Schatten agiert.
Welcher wäre dann der Schumacher, der ständig Dickpics an alte Frauen verschickt? Ja, ist schon Ralf, oder?
Ja, finde ich Michael.
Naja, der Sohn ist ja auch schon ein bisschen älter.
Der ist 22, ja. Der hat man auf jeden Fall Mittel und Wege.
Ich habe letztens eine Arbeitsbesprechung und haben wir festgestellt, dass einer von den neuen Kollegen, ich glaube, es war ein Kameraassistent, dass der Dick heißt. Und dann meinte ich so, ja, wenn der von sich Fotos verschickt, ne Leute, dann...
Hat er bestimmt noch nie gehört.
Ja, der war ja nicht mit dabei. Aber alle anderen fanden es auch überhaupt nicht komisch. Also dann dachte ich mir wieder, Mann, Junge, du...
Würde jemanden bei ab 17 als Redakteur schon einstellen, nur weil er so heißt. Was das hergibt.
Ja, aber ich dachte mir dann wieder so, wie kommst du hier rüber? Okay, also du bist jetzt hier der Produzent und so und es gibt ein Team-Meeting und dann kichert der Produzent auf einmal wie so ein kleines Kind und erzählt was von Dickpics und keiner grinst und alle denken sich nur so,
OPG. Aber das verstehe ich auch. Ich finde es irgendwie jetzt so in unserem Zusammenhang witzig, aber wenn ich mir vorstelle, mein Radio 1-Chef sagt es in so einer Sitzung, ja, dann lacht man halt so mit.
Dick heißt und er sagt dann, wenn der Fotos von sich selber verschickt, ... Also komm, so weiter, zurück in den Dschungel. Also.
Ja, jetzt genau, wir sind ja eigentlich jetzt, wir schweifen ja direkt von Anfang an, bin ich abgeschwiffen schon.
Ja.
Im Dschungel, die Stimmung ist angespannt.
Oh.
Also No Angels Lucy, die...
Vom Engel zum Teufel.
Genau, genau.
Wieso, was los?
Ja, so langsam verliert sie die Nerven. Also es gibt viele Wäsche-Eklats, die da passieren, wo...
Also wirklich Wäsche oder dass so schmutzige Wäsche gewaschen wird?
Nee, das ist jetzt schon wirklich, also es geht um die tatsächliche Wäsche.
Aber was ist das denn für ein Konflikt dann?
Jemand hat ihr Handtuch geklaut, das hat sie total fertig gemacht. Oh. Und dann hat jemand die Ania... die Topmodel-Teilnehmerin, hat ihre dreckigen Socken auf ihre Schlüpper gelegt. und Lucy kommt damit nicht klar.
Sie findet das nicht so lustig.
Nee.
Null. Verstehe ich auch.
Ja. Dann, also was gibt's noch?
Ich erzähle es ganz kurz. Ich habe mal, als ich noch Regie gemacht habe und komme morgens ans Set und die Hauptdarstellerin ist total verheult und so weiter und so fort, und sage ich, was ist los? Dann sagt sie, ja, sie hat sich in der Nacht von ihrem Freund getrennt. Dann meine ich so, ach, das ist ja scheiße. Und dann meinte sie, und ich habe in der Nacht noch meine komplette Unterwäsche verbrannt.
Mhm.
Und dann stand ich so da, morgens noch keinen Kaffee getrunken. Was sagst du dann da? So,
ja, weiß ich, was würde ich nur, weil ich habe meine komplette, oh Mann.
Oh Mann.
Oh Mann, dass man noch Mitgefühl zeigt, aber sagt, damit ist das Thema jetzt auch durch.
Ja.
Oh Mann.
Gut, also die Socken auf die Unterwäsche.
Ja, Riesenproblem. Es gibt interessante Dynamiken mit David Odonkor.
Dem Fußballer?
Ja.
Krass, wir wissen noch nicht mal, wer da drin ist. Wir erfahren das jetzt gerade bei Folge 5.
Ja, ich habe noch kein Frame geguckt. Insofern finde ich das super, dass Leon mir das alles sagt. Ja. David Odonkor war einer der schnellsten Fußballer aller Zeiten. Wie schlägt der sich so im Dschungel?
Der ist also in passiver Form ist er das Sexsymbol quasi oder das Objekt der Begierde. Von allen Frauen kann man, glaube ich, schon so sagen, die da drin sind, die finden ihn hot.
Ach, geht er dann da immer baden in dieser Quelle?
Noch nicht mal machen. Die Ania hatte richtig Sexträume von ihm, hat sie erzählt, dann auch vor der Kamera.
Das dürfte man umgekehrt aber auch nicht so mehr machen, ne? Also David Odonkor dürfte jetzt nicht erzählen, dass er da ständig sich nachts einschrubbelt.
Du, ganz ehrlich, irgendwie das Gefühl, dass das ist so ein Staat im Staat mit eigenen Gesetzen. Also diese Reality-Stars, ich glaube, die dürfen alles.
Erstmal schon. Ist ja auch nicht schlecht.
Ich dachte mir übrigens auch letztens wieder, es gibt ja auch so, hier ist es auch wieder abschweifend, aber habt ihr gestern Fußball gesehen? Der Union-Trainer.
Natürlich.
Die Bayern gewinnen knapp gegen Union mit 1-0 und dann rollt der Ball so in die Coaching-Zone von dem Union-Trainer, Nenad Bjelica, Und Sané will den Ball schnell wiederhaben, aber Nenad gibt ihm den Ball nicht.
Nee, der hält ihn ein bisschen länger an der Hand. Dann geht Sané so nach vorne, will sich den nehmen.
Ball holen.
Und er zieht ihn noch ein bisschen zurück, Bjelica, und dann fliegt er nach hinten weg, der Ball. Sané geht noch mal ein bisschen weiter nach vorne.
Videoanalyse mit Kati, Thymi, Thüring.
Ich habe es mir heute bestimmt 100 Mal angeguckt, ja, weil ich nicht wusste, wie relevant es ist.
So, und das, und dann kommt das, was ich meinte. Der Trainer langt ihm zweimal, wischt ihm zweimal so ins Gesicht.
Naja, manche Medien sagen, er hat ihn geohrfeigt. Deswegen habe ich es mir ja so genau in Zeitlupe immer wieder angeguckt. Eine Ohrfeige ist es nicht, aber ich finde es auch ziemlich hart, jedenfalls beim ersten Mal. Er geht ganz schön ans Gesicht ran und ich finde, Gesicht ist auch nochmal so, dass es respektlos ist. Man nimmt jemanden damit sehr die Würde, aber wenn man jemanden ins Gesicht schlägt. Meine
ich ja, das ist ja der Grund. Ich finde es auch total, also wenn sowas auf dem Spielfeld mal passiert unter Spielern, okay, aber ein Trainer... Das, und man, wenn man das jetzt einfach so akzeptiert und macht es gut, hat eine rote Karte bekommen, aber kann jetzt einfach so weitermachen. Stell dir mal vor,
das glaube ich auch nicht.
In irgendeinem Unternehmen.
Ich glaube nicht, dass, also manche sagen, der muss jetzt ein halbes Jahr gesperrt werden, glaube ich auch nicht, sondern wahrscheinlich so 3 Spiele, aber ich finde, es muss auch eine Konsequenz haben. Also,
sieh dir anders, wir hören mal kurz rein.
Ja gut, es kommt ein Ball in meine Zone, in Coaching-Zone. Ich will Ball holen und Susanne geben und der hat mich geschubst. Also ohne irgendeinen Grund. Und dann habe ich mal schlecht reagiert. Also ich wollte mich einfach wehren, von ihm trennen. Und also Hand auf Gesicht natürlich war dann für Schiedsrichter genug Grund, dass er mir die rote Karte zeigt.
Hand auf Gesicht, das ist ja geil. Hand auf Gesicht?
Naja, wollte ich halten den Ball, kommt Sané, will die Ball nehmen, dann wische ich ihm in die Gesicht, war schlecht von mir, dann nehme ich Schwert, hau Sané Bein ab.
Penis ab.
Konnte er nicht mehr gehen, war falsch von mir, deswegen rote Karte, okay, habe ich angezündet, Sanés Familienhaus mit Familie, alles abgebrannt, war auch nicht okay von mir, ja, deswegen rote Karte, okay, aber Entschuldigung, nein.
Auf keinen Fall. Ich bin ja auch in diversesten Union-Gruppen drin bei WhatsApp. Da ist jetzt der Running Gag in 3 Gruppen schon bekommen. Auf der einen Seite ist Schlagsahne und auf der anderen Schlagsahne.
Oh, sehr gut.
Ja, witzig, ne?
Da ist auch der perfekte Bogen, weil ich dachte gerade, das ist ja krass, weil beim Sommerhaus der Stars, auch eins meiner Lieblingsformate, da hat das zum Massenrausschmiss geführt. Also die haben was? Da tatsächlich gefühlt härter durchgegriffen, als das jetzt da geklungen hat für mich.
Hast du dich gerade jetzt so ein bisschen da bei uns versucht, für alle Reality-Formate jetzt hier deine Rubrik zu bekommen?
Ja, ich muss ja, also ich habe ja schon die Angst, Fan ist davon. Ja schon da, wenn der Dschungel dann zu Ende ist und dann ist Leon live zu Ende auch.
Nein, was geht denn im Forsthaus?
Im Forsthaus, das ist aber ein ganz anderes Format.
Hast du es geguckt?
Ja, natürlich.
Ich hab's geliebt. Ja. Ich überlege gerade die österreichische Staffel zu gucken, da kenne ich bloß niemanden.
Ja. Gut, also nee, Leon, du musst dir gar keine Gedanken machen. Wir werden für dich immer ein warmes Plätzchen finden. Jetzt müssen wir nur irgendwie uns überlegen, was wir mit Hannah machen.
Ja, das ist ja wirklich, muss ich echt nochmal sagen, verstörend.
Wie hast du denn das so erlebt?
Die Sache jetzt, die ja da passiert ist, das war tragisch, ja.
Naja, wir haben ja schon auch dich beleidigt.
Beleidigt. Da. Wir haben ihn kurz in Frage gestellt.
Da stehe ich drüber.
Okay, das ist super. Und das ist wirklich, du bist halt einfach ein richtiger Kollege. Andere nicht so. Ja. Ne? Also, aber
lieber Mensch.
Schlussendlich, weißt du, zum Schluss kommt immer die Wahrheit ans Tageslicht.
Naja, mal gucken, was Lars sagt am Montag.
Ja, das war unsere Donnerstagsausgabe. Vielleicht ein bisschen länger als sonstige Donnerstagsausgabe, aber weiß man nicht.
Ist doch unser Podcast.
Ist ja noch vorm Schnitt.
Wer will es uns verbieten?
Kann auch sein, dass die Redaktion kommt und sagt, alles dummes Gesabbel und dann stehen da nur noch 8 Minuten unten und dann ist jetzt die Abmoderation natürlich auch ein bisschen doof.
Naja, der Steffi Giesinger Teaser hängt ja noch hinten dran. Das ist nämlich ein neuer Podcast von Bummens.
Richtig, die kommt demnächst mal zu uns übrigens.
Ja, freue ich mich.
Morgen kommt.
Wie, am Freitag jetzt? Nein.
Nein.
Morgen kommen Markus Kafka und Elmar Giglinger. Hab das Buch schon sehr begeistert gelesen.
MTV Viva. Von den beiden. Es geht um die Zeit, ja, so eigentlich, ja, um die MTV und Viva-Zeit, ist ja klar. MTV
in der Viva. Gründung und was da alles
Wie
abgegangen ist.
Wie findest du den Titel? MTV Viva? Ich meine, der ist naheliegend, aber irgendwie scheiße, oder?
Ja, können wir morgen mit denen besprechen.
So sollten wir direkt einsteigen.
Ja, genau. Ey, Markus Kafka, also ich früher, da warst du echt mal ein Top-Typ, aber wie kommst du auf diesen Namen?
MTV Viva. Morgen also Elmar Giglinger und Markus Kafka über die wilden Drogenpartys bei Viva und MTV. Bis denn. Ach so, hier abonnieren und weiterempfehlen.
Tschüss Leon, schönen Meierabend.
Oh, jetzt war ich ja schon gegangen.
Alles gut.
Tschüss.
Ciao.
Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.